SRF 2 Kultur.
Reflexe am Mikrofon, Heini Vogler. Margaret Atwood ist Kanadas berühmteste Schriftstellerin. Sie ist unglaublich produktiv. Die 74-jährige Dame beherrscht die Register der Literatur vom Gedicht bis zum Romanepos. Das hat sie jetzt wieder unter Beweis gestellt, und zwar mit dem utopischen Roman »Die Geschichte von Sepp«. Dieser schließt eine Trilogie ab, die spekulativ davon handelt, wie sich das Leben von Menschen auf einem von Naturkatastrophen gebeutelten Planeten anlässt. Ich habe mit Margaret Atwood über ihren Utopie-Kosmos gesprochen. Eine Pandemie, eine länderübergreifende Infektionskrankheit, ist über die Erde hereingebrochen und hat die Menschheit fast völlig ausgelöscht. Wenige haben überlebt. Verlassene Städte, unfruchtbares Land, genetisch mutierte Menschen und Tiere. Kunstvoll kombiniert die jugendlich wirkende Schriftstellerin all dies in ihrem jüngsten Roman »Die Geschichte von Sepp«. Was interessiert Margaret Atwood an der utopischen Gattung, die sie selbst gerne spekulativer Roman nennt?
So what interests me is the family line that descends from Jules Verne, that is things we could do on the planet, and goes on through writers like Orwell and Huxley, John Wyndham's, things that could happen on our planet. They're not in a galaxy far, far away. They are unpleasant futures, but some of them are not planned unpleasant futures. And for me, a real dystopia is the opposite of the utopia of Thomas More. So they are planned unpleasant societies rather than things that just get very, very messy.
Margaret Atwood leitet ihr Interesse von Autoren ab wie Jules Verne, George Orwell, Aldous Huxley. Da gehe es um Ereignisse, die schon heute oder morgen auf einem Planeten durchaus geschehen könnten. Für Margaret Atwood ist die Dystopie das Gegenteil von Thomas Mores Utopia. More erschuf eine völlig neue, angenehme Welt, die keine chaotischen Züge aufweise. Angefangen hatte die Trilogie vor 10 Jahren mit dem Roman Oryx und Craig. Der Genetiker Craig liebt die rätselhafte Oryx. Sie leben in einer von Klimakatastrophen bedrohten Welt in einer nahen Zukunft. Forscher Craig arbeitet an der Entwicklung neuer Medikamente. Diese sollen die Menschen gegen Epidemien immunisieren. Im zweiten Teil der Trilogie, das Jahr der Flut, liegt die Welt in Trümmern. Eine Pandemie, eine Seuche, eine wasserlose Flut ist über die Menschheit hereingebrochen. Nur wenige konnten sich retten. Über den Dächern der Stadt hausen die Gottesgärtner, unter ihnen die robuste Toby. Diese Gottesgärtner überleben dank biologischem Anbau. Der Übergang vom zweiten in den dritten Band eben, die Geschichte von Sepp, ist fließend. Die Hauptüberlebenden des Big Bang sind synthetische, nur noch menschenähnliche Wesen. Sie haben in einer Lehmhütte Zuflucht gefunden. Ihr Schöpfer ist Biogenetiker Craig. Er hat die neue transgene Spezies, die Quaker, im Labor designt. Dieses gehört zum Komplex des Ei. Es ist eine Hightech-Anlage, die auch Paradies genannt wird. Am Anfang von »Die Geschichte von Sepp« erzählt Toby, Sepps Freundin, den Quakern ihre Schöpfungsgeschichte.
Am Anfang lebtet ihr im Ei. Dort hat Craig euch erschaffen. Ja, der liebegütige Craig. Bitte hört auf zu singen, sonst kann ich nicht erzählen. Das Ei war groß und weiß und gewölbt. Und drinnen wuchsen Bäume mit Laub, Gras und Beeren. Alles, was ihr gern esst. Ja, es hat auch geregnet im Ei. Nein, Donner gab es keinen, weil Craig im Ei keinen Donner haben wollte. Und draußen vor dem Ei war das Chaos. Mit vielen, vielen Menschen, die nicht so waren wie ihr, weil sie eine zusätzliche Haut hatten. Diese Haut nennt man Kleidung. Ja, wie bei mir. Und viele davon waren böse Menschen, die anderen Menschen und auch den Tieren schlimme und grausame Dinge antaten. Nämlich, über diese Dinge müssen wir jetzt nicht reden. Und Oryx war sehr traurig darüber, denn die Tiere waren ihre Kinder. Und Craig war traurig, weil Oryx traurig war. Und das Chaos war überall draußen vor dem Ei. Aber im Ei herrschte kein Chaos. Dort war es friedlich. Und jeden Tag kam Oryx, um euch zu unterrichten. Sie brachte euch bei, was man isst. Sie brachte euch bei, wie man Feuer macht. Sie brachte euch alles über die Tiere bei, ihre Kinder. Sie brachte euch bei, wie man schnurrt, wenn sich jemand wehgetan hat. Und Craig wachte über euch.
Der Mythos von Oryx und Craig, wie ihn die Krake zu Gehör bekommen. Diese sind menschenähnliche Geschöpfe von vollkommener Schönheit. Eine neue transgene Spezies. Alles Negative ist aus den Kraken ausradiert. Die Kraken singen gerne. Man konnte ihnen dies nicht einfach wegzüchten. Die Kraken schnurren und laufen blau an, wenn sie paarungsbereit sind. Unerschöpflich ist die von der Welt der Laboratorien gespeiste Fantasie. Riesenorganschweine mit x-fachen Fleischbergen auf den Knochen machen die Gegend unsicher. Farbige Mohair-Schafe, auf denen Menschenhaar wächst, grasen. Sogenannte Painbowler liefern sich tödliche Schießereien. Die schöne neue Welt, die Margaret Atwood erfunden hat und uns vorführt, ist halb Vorhersage, halb Warnung. Aber immer ist ein Schuss Ironie im Spiel. Als Gegenpart zur Schwere des Stoffs. Margaret Atwood ist streng darauf bedacht, dass das, was sie auf dem Feld der Biotechnologie thematisiert, sehr nahe an der heutigen Forschung und demnach auch objektivierbar und plausibel bleibt. In ihrer Familie sei sie nicht von Schriftstellern, sondern von Naturwissenschaftlern umgeben. Diese schauten ihr bei der Arbeit sehr genau auf die Finger.
I grew up with the scientists, not with the writers. So I grew up in a family of biologists, and my brother went into that field. My nephew became a physicist, and my other nephew is a materials engineer. So they're all in the experimental area. And I know that if I don't do the science properly enough in my books, I'll hear about it from the family. So I've always kept up with it. I could probably have gone down that road myself. And if I had gone down that road, it would be me making your potatoes glow in the dark, because I would have gone into experimental botany.
Wenn sie ihren Weg alleine beschritten hätte, dann hätte sie erst recht dafür sorgen müssen, dass alles wissenschaftlich nied- und nagelfest gewesen wäre. Sehr wenige Autorinnen machten Wissenschaftler zu Romanfiguren, ganz einfach, weil sie keine kennen würden.
Very few people, very few novelists put scientists into their books because they don't know any. So they don't know necessarily how they think, they don't know what they do all day, and they tend not to include them as characters. I hear from scientists, particularly in biology and genetics. In fact, I'm asked to speak to them. I spoke to a conference of genetic engineers about genetic engineering, and at the end I gave them 10 examples of new developments created by gene mixing. And then I told them that I had made 3 of them up. And they applauded because they couldn't tell the difference. They themselves didn't know which ones were fake.
Margaret Atwood tauscht sich regelmäßig mit Biologen und Genetikern aus und wird auch zu Vorträgen eingeladen. Sie habe einmal gentechnologische Neukreationen in einem Hörsaal zum Besten gegeben. Hinterher habe sie sich diebisch darüber gefreut, denn niemand von diesen Spezialisten habe gemerkt, dass sie auch ein paar dieser genmanipulierten Erfindungen frei erfunden habe. Margaret Atwood erhält auch von einer breiteren Leserschaft Feedback über ihre Romane, insbesondere via Twitter. Sie habe auch eine Internetseite, die vermeldet, ob wieder einmal etwas aus ihrer Feder Wirklichkeit geworden sei. Wie beispielsweise vor einem Jahr als Wissenschaftler den ersten ausschließlich aus genmanipuliertem Laborfleisch fabrizierten Hamburger präsentierten. Auf der Webseite der Autorin kann man nachverfolgen, was sie an genmanipulierten Erfindungen prophezeit hat.
Well, on my Twitter account, if there's a new development, for instance, as soon as they launched the lab meat hamburger, the famous lab meat hamburger, my scientific followers on Twitter sent me the article immediately. So they send me things that they think I will appreciate or that they think fit into the books. And if you go on the website, which is margaretatwood.ca, you'll find a flipboard. And on the flipboard are a number of the scientific articles that are in parallel with the books. So I get that kind of helpful feedback from people who want to tell me that something I've put in the books has now come true.
Zurück in die Romantrilogie. Die drei Bände fügen sich zu einem nahtlos ineinander übergehenden Epos von nahezu 1500 Seiten Länge. Und sie wollte herausfinden, wie ihre Figuren diese keineswegs nur schöne neue Welt betrachteten. Zu diesem Zweck hat Margaret Atwood die Protagonisten immer wieder ins Zentrum gerückt. Im dritten Band ist es der Überlebende Zeb. Er ist ein Beobachter am Fernsehen, am Zugfenster, auf Reisen. Und schließlich habe Margaret Atwood besonders interessiert, wie Zeb ein Gottesgärtner geworden ist, also Mitglied einer Sekte.
I think it was a society that in the first book was not completely explored. So there are parts of that society that the central character doesn't go to, but he sees it. He sees it on television, he sees it out the train window, but he doesn't visit it or become involved with it. So I wanted, therefore, to go outside his world into the rest of the world to see what was happening there. And then I also wanted to find out why such an unlikely character as Zeb had ended up amongst the gods' gardeners. How did he get there?
Sie hören Reflexe auf SRF 2 Kultur, und zwar geht es um die Utopiewelt der kanadischen Weltautorin Margaret Atwood. Kürzlich ist Atwoods jüngster Roman Die Geschichte von Zeb auf Deutsch erschienen. Lassen Sie mich resümieren. Das Katastrophenszenario sieht so aus. Vor der Geschichte von Zeb in den ersten beiden Bänden der Trilogie haben wir einen Überwachungsstaat, die Klimakatastrophe und eine christliche Ökosekte, die sich Gottesgärtner nennt. Sie züchten auf Hochhäusern Beeren und Salat und essen Sojaschnitzel. Im dritten Band, die Geschichte von Zeb, haben sich die wenigen Überlebenden der Pandemie in eine Lehmhüttensiedlung verzogen. Auch hier ist das Leben brandgefährlich und sehr entbehrungsreich. Man muss sich gegen seltsame neue Tiere wie Löwämmer wehren. Die nachdenkliche Frau aus der Vergangenheit, Toby, kommt in dieser Situation oft ins Sinnieren. Toby hat sich den Kraken, der neuen Lebensform, angeschlossen.
Warum eigentlich hat Krieg immer etwas von Lausbubenstreichen, fragte sich Toby. Im Gebüsch verstecken, aus dem Gebüsch springen und ob man nun Buh ruft oder Peng macht, ist relativ egal, abgesehen vom Blut. Der Verlierer fällt schreiend um, macht ein blödes Gesicht, reißt den Mund auf, verdreht die Augen. Die alten biblischen Könige, die mit dem Fuß auf dem Hals der Eroberten posieren, gegnerische Könige an Bäumen aufknüpfen, über bergeweise abgeschlagener Köpfe frohlocken, das alles hat doch irgendwie etwas Kindliches. Vielleicht ist es das, was Craig damals antrieb, denkt Toby. Vielleicht wollte er dem ein Ende setzen. Diese Seite von uns ausmerzen, diese kranke, elementare Niedertracht. Einen Neuanfang mit uns wagen.
Toby pflegt die Pflanzen und kümmert sich um die Bienen. Sie ist auch die Kräuterfrau der Kraken. Sie liebt Zeb, den sie nach langer Zeit wiedergefunden hat. Zeb war auf der Flucht vor seinem mörderischen Vater und musste immer wieder seine Identität ändern und untertauchen. In den beiden ersten Bänden der Trilogie ging es um die Zerstörung der Welt und die daraus resultierenden verheerenden Konsequenzen. Das wichtigste Thema in die Geschichte von Zeb ist aber das Geschichtenerzählen, die Mythologisierung der kleinen neuen Welt nach der Katastrophe. Zeb enthüllt sukzessive seine eigene Überlebensgeschichte. Er war früher ein sogenannter Ökosamariter, der beispielsweise Polarbären aus der Luft fütterte. Eines Tages war Zeb mit seinem Kollegen Chuck in einer solchen Mission unterwegs. Ihr sogenannter Kopter, ein ferngesteuertes Fluggerät, stürzte unter mysteriösen Umständen ab. Sepp fand nach dem Absturz eine Spritze beim getöteten Jack. Dieser hätte damit Sepp vielleicht nach dem Leben trachten wollen. Der überlebende Sepp findet in einer Hütte mitten im Bärengebiet vorübergehend Unterschlupf.
Als Sepp das Bärengewehr entdeckte, ließ sein Zittern fast komplett nach. Am liebsten hätte er es an sich gedrückt. Jetzt war er zumindest nicht gänzlich chancenlos. Die Spritze aber, die Chuck ihm verpassen wollte, fand er nicht. Schade eigentlich, denn er hätte gerne gewusst, was es war. Höchstwahrscheinlich K.O.-Tropfen. Er wäre vorübergehend lahmgelegt und zu irgendeinem Schattenwelttreffen geflogen worden, wo die von Gott weiß wem angeheuerten Hirnschaber schon gewartet hätten, um seine neuronalen Daten abzutragen, alles aus ihm rauszuquetschen, was er jemals gehackt hatte und für wen er jemals gehackt hatte, und ihn als entkernte und verschrumpelte Hülle zurückzulassen. Und er wäre mit künstlich induzierter Amnesie durch einen fernen, verheerten Sumpf getaumelt, bis ihm die örtlichen Einwohner die Hosen geklaut und seine Organe fürs Transplantationsgeschäft recycelt hätten. Aber selbst wenn er die Spritze gefunden hätte, was dann? Hätte er sie etwa an sich selbst testen sollen? Oder an einem Lemming? Dennoch, ich hätte sie behalten können, für den Notfall, sagt Sepp. Für den Notfall, sagt Toby und lächelt im Dunkeln. Und das war kein Notfall? Nein, für einen echten Notfall, sagt Sepp. Wenn ich da draußen irgendeinem anderen Menschen in die Arme gelaufen wäre. Das wäre ein Notfall gewesen. Nicht auszuschließen, dass es irgendein Irrer gewesen wäre.
Die kleine Gemeinschaft der Quaker mit der nicht mutierten Toby wird durch den Überlebenskampf zusammengeschweißt. Ihr geliebter Sepp, der nach einer Odyssee als eine Art Ökokämpfer wieder zurückgekehrt ist, ist für Toby ein Held. Das Paar fürchtet zusammen mit den Kraken die marodierenden, unberechenbaren Painballer und die genmanipulierten Riesenschweine. Um sich nach der Katastrophe gesellschaftlich neu formieren zu können, brauchen die Kraken nun Geschichten, Mythen, die als Orientierungshilfe dienen. Toby weiß, dass Gentechniker Craig die Menschheit quasi zerstören musste, um sie zu retten. Er ist nach seinem Tod Sinnstifter für die Kraken. Toby nimmt ihrerseits die Rolle als Angehörige einer Erlösungsreligion an. Die Analogie zur Bibel ist offensichtlich. Entscheidend ist, dass die Quaker eine große Erzählung haben, womit sie ihre Welt erklären können. Wenn man eine allfällige spätere, zum Beispiel nordamerikanische Welt, auf religiöser Basis errichtete, dann sei diese Welt wahrscheinlich biblisch geprägt, findet Margaret Atwood. In Indien oder in der arabischen Welt sei es nicht anders. In Nordamerika gibt es übrigens eine reale Bewegung namens Gottes Gärtner. Margaret Atwood hat dies in ihre fiktive Welt übertragen. Auch die grüne Bibel der Gottesgärtner habe ihr Modell gestanden.
Well, if you're going to build a future world in North America with a religion in it, it's likely to be biblically based. That's the probability. If you were building it in India, it would be an offshoot of Hinduism of some kind. If you were building it in the Middle East, it might have a Muslim base. There are now some real God's gardeners. So this movement exists already there in parallel with my book. And I knew about it already when I was writing the book. So I already knew about the Green Bible, for instance.
Apropos Religion, das Vorleben von Sepp, dem neuen grünen Gott der Stunde, wird breit aufgerollt. Sepp war der Sohn eines schmierigen Fernsehpredigers. Dieser war der Vorsteher einer Kirche namens The Church of Petrol Oleum, eine perfekte Kombination zwischen Kapital und Kirche. In Nordamerika gäbe es viele solcher Kirchen, die erstens Geldmaschinen seien und die zweitens dazu dienten, eigene Ideen ihrer Repräsentanten zu verkünden, stellt Margaret Atwood fest.
Oh, there's a lot of stories like that. There are a lot of stories about people using religion, number one, as a money machine. And number two is a way to impose their own ideas on their family. That's not in short supply in the world.
Es würde zu weit gehen, hier auszuführen, wie sich Sepp und sein Vater, der Televangelist, in die Haare kriegen. Man darf sich durchaus vorstellen, wie Margaret Atwood sich jeweils schalkhaft freut, solche bühnenreifen Episoden zu inszenieren. Einer ihrer Lieblingsschriftsteller sei Jonathan Swift, sagt sie. Bücher über eine andere Gesellschaft kritisierten immer auch die eigene, unabhängig davon, wo die Gegengesellschaft lokalisiert sei. Die Schauplätze für Utopien und Negativutopien hätten sich zwar verändert, seit sie Jonathan Swift gelesen habe, sagt die Autorin, aber es gehe heute noch darum, ob eine fiktive Gesellschaft besser oder schlimmer als unsere reale heutige sei. Wir seien das Lackmuspapier, der Gradmesser. Hand aufs Herz, fragte ich die Autorin, wie oft empfinden Sie ganz maliziös ein bisschen Schadenfreude, wenn Sie an Ihren Minidramen bosseln?
I'm not sure it's malicious, but of course one of my great heroes is Jonathan Swift, whom I read as a child. Books like that, books about other societies, are always an implicit critique of ours, whether they're set in the future, in a world underneath the ground, as they were in the 19th century, or whether they're set on another planet. So the locale for utopias and dystopias has moved around, but they're always a comparison with ours, so they're either better than ours or worse than ours. We're the litmus paper.
Zwischenfrage. Was weiß Margaret Atwood eigentlich über ihre Figuren, während sie auf dem Papier Gestalt annehmen? Kaum etwas, meint sie.
I hardly ever know anything from the beginning, to tell you the truth. Things develop as they go along. You can deduce, you can guess what might happen, but you're often wrong. At least I am. I think that it's going to go one way, but then I try that and it doesn't work. So it has to be a different way. But something was going to involve all of the characters, because that's what happens in opera.
Sie können nur vermuten, wie es in ihren Romanen weitergehe. Oft liege sie falsch, und dann müsse sie halt einen Ausweg aus der Sackgasse finden. Es sei eher so, dass die Figuren sie, die Autorin, führten. Oft sei es ein Irrweg, aber es passiere eigentlich immer etwas. So funktioniere doch auch die Oper. Atwoods Utopien nachzuerzählen heißt, sich zu verlieren. Man muss schon als Leserin selbst eintauchen in diese düstere, selten heitere, fantastische Welt, die Margaret Atwood in Bewegung setzt. Am Ende gibt es einen Wandel bei den Kraken. Toby hat sich entschieden, diese sich selbst zu überlassen. Zuvor hat die Gottesgärtnerin noch Blackbeard, einen Kraken-Jungen, zum Chronisten gemacht. Blackbeard hat die Geschichten, die Toby den Kraken erzählt hat, in einem Buch aufgeschrieben. Dank seiner Schreibkunst ist ein neuer Gründermythos der Kraken überliefert. Der Grundstein für eine neue Gesellschaft ist gelegt. Der Weggang Tobys ist in die Geschichte von Sepp pathetisch, biblisch und detailgetreu festgehalten.
Da nahm Toby ihren sehr alten Rucksack, der rosa war, und sie packte ihr Glas Schlafmohn ein und dazu ein Glas Pilze, das wir niemals anfassen durften. Und gestützt auf einen Stock ging sie mit langsamen Schritten in den Wald und bat uns, ihr nicht nachzukommen. Wohin sie gegangen ist, kann ich in diesem Buch nicht aufschreiben, denn ich weiß es nicht. Einige sagen, sie sei allein gestorben und von Geiern gefressen worden. Die Schweine sagen das. Die einen sagen, sie sei von Oryx mitgenommen worden und fliege nun nachts in Gestalt einer Eule durch den Wald. Die anderen sagen, sie sei zu Pilar gegangen und ihr Geist sei jetzt im Holunderstrauch. Und wieder andere sagen, sie sei losgegangen, um Seb zu finden und dass er die Gestalt eines Bären angenommen habe und dass sie auch die Gestalt eines Bären angenommen habe und jetzt bei ihm sei. Das ist die beste Antwort, denn es ist die, die am glücklichsten macht. Und ich habe sie aufgeschrieben. Auch die anderen Antworten habe ich aufgeschrieben, aber in kleinerer Schrift. Die drei geliebten Oryx-Mütter weinten sehr viel, als Toby davonging. Wir weinten auch und beschnurrten sie, und irgendwann ging es ihnen besser. Und Ren sagte, morgen ist ein neuer Tag. Und wir sagten, wir wüssten nicht, was das bedeutet, und Amanda sagte, egal, nicht so wichtig. Und Lotus Blue sagte, es sei ein Ding der Hoffnung. Dann erzählte uns Swift Fuchs, dass sie wieder schwanger sei und dass es bald wieder ein Baby gäbe. Und der Viervater sei Abraham Lincoln, Napoleon, Picasso und ich. Und ich bin sehr glücklich, für diese Paarung ausgewählt worden zu sein. Und Swift Fuchs sagte, wenn das Baby ein Mädchen wird, werde sie es Toby nennen. Und das ist ein Ding der Hoffnung. Dies ist das Ende der Geschichte von Toby. Ich habe sie in diesem Buch aufgeschrieben und ich habe hier meinen Namen hingeschrieben. Blackbeard. Genau wie Toby es mir gezeigt hat, als ich noch ein Kind war. Es bedeutet, ich war es, der diese Worte aufgeschrieben hat. Danke. Jetzt werden wir singen.
Desiree Meiser las vor aus dem Roman Die Geschichte von Zeb, der kanadischen Autorin Margaret Atwood. Monika Schmalz hat dieses Buch ins Deutsche übertragen. Der Roman ist eine Neuerscheinung im Berlin Verlag. Autor dieser Sendung ist Heini Vogler.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.